Ja, ihr Lieben, ich hatte das vorhin schon angekündigt, dass wir es für gut und ja, hilfreich auch für uns halten, dass wir uns in den nächsten Tagen, in den nächsten Wochen und vielleicht sogar Monaten, egal wie lange es dauert, uns nochmal mit den Werten beschäftigen, die eine Gemeinde Gottes im Allgemeinen haben muss. Soll und im Speziellen auch, welche Werte wir als Gemeinde hier haben. Weil wir hatten das ja gesagt, dass wir das in einem direkten Zusammenhang stehen sehen zu dem, wie es weitergeht. Hier bei uns als Gemeinde, hier bei uns mit unserem Bau im praktischen Sinne und mit unserem Bau auch im geistlichen Sinne bis hinein in die nächste Generation. Und ich denke, dass diese Werte, über die wir lehren wollen, nochmal sowas darstellt, so eine Grundlagengeschichte wie die unverhandelbaren Dinge. Diese Dinge, an diesen Dingen geht kein Weg vorbei. An diesen Dingen sollten und müssen wir uns einig sein. Und darüber hinaus werden wir sehen, wie Gott den Weg weiter gestaltet. Zu meinem Thema, was ich heute anfangen möchte, habe ich festgestellt, dass das dem Heiligen Geist schon ein bisschen länger auf dem Herzen lag. Ich möchte heute im Prinzip weitermachen, also gar nicht anfangen, sondern weitermachen zu dem Thema Einheit. Und wie ihr wisst oder wer das aufmerksam verfolgt hat oder wer unter uns noch ein ganz fittes Langzeitgedächtnis hat, der weiß, dass wir im März zu unserer Fasten- und Gebetszeit war das ein Schwerpunkt, den der Heilige Geist uns aufs Herz gelegt hat. Wir hatten da so eine Zusammenfassung gemacht, hatten da mal rauskristallisiert, welche Themenbereiche der Heilige Geist irgendwie in diesen 3 Tagen, wo wir als Gemeinde gefastet und gebetet haben, angesprochen hat. Und da war Einheit ein ganz besonderer Punkt und ich hatte da angefangen, da ein Stück weit herauszuarbeiten, welche Verheißungen auf Einheit stehen. Und wer sich noch ein bisschen erinnert, wir hatten da gesagt, wie Menschen auch falsch in Einheit bauen können und damit Dinge bauen, die der Herr nicht segnet, am Ende sogar zerstört und zerstreut. Wir hatten uns das an dem Beispiel vom Turmbau zu Babel angeschaut, wie man in einer falschen Einheit bauen kann, nach Menschenweisheit. Und dass das Bauen nach Gottes Art und Weise eben Dinge wie Harmonie und Zusammenhalt hervorbringt, Gnade, Sieg, Gehorsam, aber auch Standhaftigkeit. Und irgendwie habe ich damals, glaube ich, auch versprochen zu sagen, dass ich da mal ein bisschen weitermache zu dieser Sache. Und nachdem wir jetzt, das haben wir also längere Zeit nicht gemacht, und nachdem ich mir jetzt diese Phase so angeschaut habe und auch zu dem, was ich gesagt habe am letzten Mittwoch und die anderen unter uns so gesagt haben, habe ich mit Freude festgestellt, wie gut das irgendwie reinpasst, dass der Heilige Geist will, dass wir in grundlegenden Dingen eins sind und dass wir das auch brauchen in der Gemeinde. Und anfangen möchte ich heute mit grundlegenden Dingen, die allgemeingültig sind für uns, unverhandelbar. Und das trifft auch auf jede andere Gemeinde zu, wo auch immer der Herr seine Brautgemeinde baut. Und wenn Gott Gnade gibt, ich zum einen heute mit allem fertig werde und zum zweiten ich mich noch ein Stück vorbereiten kann, würde ich gern nächsten Sonntag etwas dann machen, dass es auch noch eine individuelle Sache gibt, über die wir uns einig sein müssen, was unsere Gemeinde hier betrifft, unsere Vision und unser Zusammengehen hier betrifft. Das kann in anderen Gemeinden anders sein, weil Gott da andere Aufgaben, andere Berufungen verteilt hat. Aber heute will ich anfangen, über das Thema Einheit zu reden, über die Grundlagen, die dort vom Wort Gottes her einfach klar sind und bei uns, bei jedem von uns und dementsprechend in unserer Gemeinde da sein müssen. Als kleinen Einstieg denke ich, dass wir erkennen können am Wort Gottes, dass Einheit bei Gott irgendwie einen ganz besonderen Wert hat, dass das Gott an vielen, vielen Stellen im Wort Gottes uns zeigt, Bibelstellen gibt es da genügend, wo wir lesen können, dass Gott möchte, dass wir alle eins sind. Und ich möchte dem voranstellen, bevor wir dann so ein Stück weiter ins Detail gehen, ich möchte dem voranstellen, dass wir die Einheit, die Gott möchte, überhaupt nicht zustande bekommen, wenn nicht jeder Einzelne in einer Gemeinde eine persönliche Einheit mit dem Herrn hat. Das stelle ich voran. Davon, das ist, sagen wir mal, die Basic, das Fundament, von dem ich ausgehe, was jetzt nicht zwingend jetzt der Inhalt dieser Lehre ist, sonst müsste man wirklich im Einzelnen lernen, vielleicht kommt das auch noch, wie so eine besondere, spezielle, persönliche Einheit mit dem Herrn aussieht. Aber nur als Einstieg, damit wir uns richtig verstehen, ich rede von einer Einheit unter Menschen, die dem Herrn hingegeben sind. Das beruht sich darauf, was im Markus 8, Vers 35 steht, wer sein Leben retten will. Und ist, wenn wir das Wort genau anschauen, wer sein Leben, damit ist gemeint sein seelisches Eigenleben, sein Egoismus, an dieser Stelle bestimme ich, was ich mache, an dieser Stelle lasse ich mir von niemand reinreden, auch nicht von Gott, da weiß ich, was ich will und wie ich leben will. Wer dieses Leben erhalten will, der wird es am Ende verlieren. Wer aber dieses Leben, dieses seelische Eigenleben, indem er sagt, du bist Gott und ich bin nicht Gott. Und in deinem Wort stehen die Maßstäbe und das, was da drin steht, danach will ich mich halten. Ich sage es jetzt mal ganz krass auch, ob ich es verstehe oder nicht, weil ich dir glaube, dass die Maßstäbe, die in deinem Wort sind, die richtigen sind. Wer dieses Leben hingibt, quasi dieses Eigenleben um Gottes Willen verliert und um des Evangeliums Willen, der wird es am Ende retten. Das ist also die Basis, von der wir ausgehen, dass wir sagen, wir können keine Einheit bauen in einer Gemeinde und unter Gemeinden mit Leuten, die am Ende nicht hingegeben sind dem Herrn. Weil das ist der erste Schritt zum Thema Einheit, das ist der erste Schritt, damit es überhaupt Sinn macht, über die Einheit zu lehren und nachzudenken, die das Wort Gottes sagt. Und die Vorbilder im Wort Gottes sind auch so, die Apostel, die Jünger Jesu. Ich nehme mal nur eine Geschichte, zum Beispiel eine Beschreibung über Paulus und Barnabas, die ihr in der Apostelgeschichte 15, Vers 26 lesen könnt. Männer, die ihr Leben hingegeben haben für den Namen unseres Herrn Jesus Christus. Also dort ist eine Beschreibung von Paulus und von Barnabas und die beginnt damit, die Menschen, die da gedient haben, die damals schon Gemeinden aufgebaut haben, die damals unterwegs waren auf Missionsreisen, eine prägnante Eigenschaft. Und wir könnten ja, wenn man jetzt mal so eine Umfrage machen würde, welche prägnanten Eigenschaften hatte denn ein Paulus oder ein Barnabas? Und da würden wir vielleicht einiges zusammenbekommen, was die Leute und die Männer ausgezeichnet hat. Aber vor all den individuellen, persönlichen, speziellen Berufungen, Begabungen, vor diesen Dingen, die da zu sehen waren, waren es Männer, die ihr Leben hingegeben haben für den Namen unseres Herrn Jesus Christus. Und ich glaube, und ich bin davon überzeugt, das gilt auch für uns, das ist quasi der Einstieg. Das ist nicht die höchste Latte, sondern dort beginnt es. Dort beginnt es. Und auf Basis dieser Geschichte, dieser Tatsache, können wir besser verstehen, was Jesus gebetet hat in dem Gebet im Johannes 17, Vers 23, was im Prinzip das letzte Gebet hier auf Erden war, was Jesus so das letzte Anliegen, was er hatte und wo er für seine Jünger, für seine Nachfolger betet. Und dort gibt er ganz klare Details, wie wir, was ihm am wichtigsten ist. Und da lesen wir Johannes 17, Vers 23, nehme ich nur mal einen Vers raus, dass dort Jesus sagt, ich in ihnen und du in mir. Also er sagt, diese Einheit mit Gott, Jesus hat diese Einheit mit dem Vater gelebt und er will diese Einheit mit uns, diese Einheit transportieren, übertragen in unser Leben, ich in ihnen und du in mir. Mit welchem Ziel? Damit sie zur vollendeten Einheit gelangen und damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast und dass du sie liebst, gleich wie du mich liebst. Also hier sehen wir nochmal in Johannes 17, Vers 23 diese Basis von Einheit, Jesus in uns, unser Leben hingegeben für ihn, ist der Einstieg dafür, dass wir zu vollendeter Einheit gelangen. Also das heißt, es gibt viele Geschichten, wo man innerhalb von Gemeinden oder wo man innerhalb von irgendwelchen Denominationen versucht, Einheit zu bauen, an dieser Tatsache vorbei, ich in ihnen und du in mir, und an der Tatsache vorbei, das persönliche, eigenwillige Eigenleben hingegeben zu haben vor Gott. An dieser Tatsache vorbei können wir keine Einheit bauen. Das ist also die Grundhaltung. Und dann will ich noch zum Einstieg ein Grundverständnis klarstellen, dass man Einheit als solches, Einheit als also herausgelöst von irgendwas anderem, ist eigentlich nicht irgendwie zu bewerkstelligen. Einheit kann man nicht irgendwie machen. Weißt du, man kann nicht sagen, was machen wir denn heute? Heute tun wir singen und heute tun wir lesen oder heute tun wir bauen und heute machen wir Einheit. Also das gibt's nicht. Das gibt's nicht als eine Art Tätigkeit, dass du sagst, was machen wir heute als erstes? Wir tun jetzt einen Lobpreis weglassen, wir machen Einheit. Da weiß kein Mensch von uns, was er da machen soll. Und das zeigt, dass Einheit eine Frucht ist. Einheit ist ein Ergebnis. Ein Ergebnis meiner Haltung gegenüber Gott und seinem geschriebenen Wort. Wenn wir die richtige Art und Weise, dieses Start mit dem hingegebenen Leben, er in uns und wir in ihm, und darauf diese anderen Sachen berücksichtigen, die ich heute alle noch mit euch durchgehen will, diese Zutaten für Einheit, wenn wir das tun, haben wir als Ergebnis Einheit. Also wir bemühen uns nicht um Einheit, um der Einheit willen, weil das absolut nicht definierbar ist, sondern wir merken, wenn wir gehorsam sind dem, was das Wort Gottes sagt, haben wir als Ergebnis Einheit unter uns. Einheit mit dem Herrn und Einheit unter uns. Und diese Einheit, sollte es uns gelingen, was ich sehr hoffe und was auch mein Ziel ist, dass wir diese Einheit unter uns haben, dann gilt es, diese Einheit zu bewahren. Und da finden wir eine ganze Menge Bibelstellen. Ich will da nur mal ein oder zwei nennen. Epheser 4, Vers 3, seid eifrig bemüht, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Also das und viele andere Bibelstellen, das ist unsere Aufgabe. Also wenn wir uns von Einheit reden, dann reden wir davon, wie lebe ich Gott gegenüber, dem Wort gegenüber, meinen Geschwistern gegenüber. Bringt das als Frucht Einheit hervor, weil wir die gleiche Meinung in verschiedenen Dingen haben. Und wenn diese Frucht hervorgebracht ist, dass wir uns in verschiedenen Dingen einig sind, dann haben wir das zu bewahren. Und das ist das, was wir meinen mit diesem, in Anführungsstrichen, Sommer der Werte. Es ist ein so ein Wert, diese Einheit zu bewahren, sonst brauchen wir als Gemeinde nicht weiterbauen. Sonst brauchen wir uns nicht einbilden, dass wir die Idee Gottes und den Auftrag Gottes, den er uns gegeben hat, brauchen wir uns nicht einbilden, dass wir das in die nächste Generation transportieren. Sollte Jesus nicht wiederkommen, ist es nötig, dass wir das, was hier angefangen hat, in die nächste Generation zu transportieren. Wenn Jesus wiederkommt, haben wir Glück, können wir gleich feiern. Wenn Jesus nicht wiederkommt, sollten wir in dem gleichen Einheit, in dem gleichen Eifer, in diesem gleichen Auftrag Gottes weitergehen, auch wenn Leute unter uns, die das vielleicht mal angefangen haben, nicht mehr da sind. Denen geht es dann viel besser, die sind dann beim Herrn, aber die anderen sollen dann weiterbauen. Und das in dieser Einheit. Und deswegen haben wir gesagt, wir müssen uns einig sein als Gemeinde in diesen Grundwerten und wir müssen dort eisern kämpfen um diese Dinge und sagen, an diesen Tatsachen geht kein Weg dran vorbei. Ja, und deswegen möchte ich heute euch, schreibe ich jetzt mal direkt das Thema an, und ist das, wo ich heute euch Dinge erklären möchte. Was eine Gemeinde zur Einheit macht. Das ist eine Frage, ne? Fragezeichen, ne? Gut, weil, wie gesagt, mit der Rechtschreibung, Grammatik, manchmal brauchen wir da Hilfe. Okay. Eine sehr interessante Frage. Ich glaube auch, dass sich da schon viele darum bemüht haben. Und viele haben versucht, da auch Antworten zu geben. Und ich halte mich ganz sehr ans Wort Gottes und möchte heute 6 Antworten geben zu dem Thema. Also wenn wir gut durchkommen, haben wir hier 6 Dinge stehen, die als Grundlage für Einheit von meiner Sicht aus, von der Sicht des Wortes Gottes aus, klar definiert sind, wo ich sage, das sind Basics, das sind Werte, an denen kein Weg dran vorbeigeht. Und ja, so im Vergleich, dieser Vergleich kann sich so ein bisschen durch diese ganze Lehre ziehen, da können wir immer so ein bisschen uns dran festhalten, habe ich das mal für mich so gesagt, stellt euch vor, wir kochen ein Gericht, irgendwas ganz Einfaches. Ein ganz einfaches Gericht, also das müsste ich bei mir so machen, weil darüber hinaus hört es dann auf mit dem Kochen. Aber nehmen wir an, wir wollen Kartoffelsuppe kochen. Also ja, also für mich wäre es schon eine Herausforderung, aber für die meisten von euch bestimmt nicht. Aber so, was ich auf jeden Fall weiß, was glauben wir, brauchen wir für Kartoffelsuppe? Kartoffeln. Ja, und das ist das, wo ich hinaus will. Also auf diese absoluten Basics. Stell dir vor, unsere Einheit ist Kartoffelsuppe. Also ist es nicht, ne? Also bitte, das ist also nur ein Vergleich. Da müssen also ein paar Dinge rein, also an denen geht gar kein Weg dran vorbei, weil sonst wird aus der Kartoffelsuppe keine Kartoffelsuppe. Also wenn ich sage, ich will heute Kartoffelsuppe machen, aber ich nehme nur Möhren. Ich nehme nur Möhren und bilde mir ein, das ist Kartoffelsuppe. Werden wir nie, also da kannst du jemand, selbst wenn du die exzellent machst und jemand vorsetzt und sagt, Mensch, Thomas, kost mal meine Kartoffelsuppe. Schmeckt aber nach Möhren. Also das ist das, was ich meine. Also da gibt es Dinge, wenn wir sagen, wir wollen Einheit, was eine Gemeinde zur Einheit macht, will ich aus dem Wort Gottes heute mal 6 Dinge herausfinden. Arbeiten, wo wir sagen, ja okay, das ist wie die Kartoffel an der Kartoffelsuppe, das musst du haben. Wie das Wasser zur Kartoffelsuppe und wie so diese Hauptzutaten. Darüber hinaus kann es sein, und das ist das, was ich nächste Woche ein bisschen machen möchte, kann es sein, dass dem einen seine Kartoffelsuppe sehr Richtung Salz schmeckt, bei dem anderen sehr Richtung Pfeffer, Thymian, ich muss mich hier von meiner Frau vorsorgen lassen, wenn ich jetzt hier weitermache. Also ich höre jetzt auf mit dem Beispielen, mit diesem Rezept, weil sonst wird es peinlich. Aber ich denke, ihr habt mich verstanden. Es gibt also dann so Sachen, so, wo man etwas abschmeckt und wo man dann so ein Stück weit in eine spezielle Sache geht. Und das, glaube ich, ist etwas, wo dann jede Gemeinde einzeln ihre Berufung hat und wo sie einzeln da auch eine Einheit über Dinge haben muss, dass sie sagen, das wollen wir hier an diesem Ort, hier in Zwickau, so wollen wir das hier bauen und woanders ist was anderes wichtig. Aber das, von was ich rede, sind heute von den Kartoffeln in der Kartoffelsuppe. Wenn du die nicht hast, hast du irgendwie eine Wassersuppe, eine Brotsuppe, eine Möhrensuppe oder irgendwas. Okay, dazu möchte ich einen Bibelvers heranziehen und möchte euch den vorlesen im Epheser 4, Vers 1 bis 6. Ich nehme die Übersetzung aus der neuen Genfer Übersetzung, weil die ein Stück weit flüssiger ist einfach im Verstehen. Und dort lesen wir, das schreibt jetzt der Paulus an die Gemeinde in Ephesus, und er schreibt, als einer, der für sein Bekenntnis zum Herrn im Gefängnis ist, bitte ich euch nun, und zählt jetzt hier folgende Sachen auf. Also er lehrt das im Prinzip, als er selber gefangen war, schreibt das in einem Brief und sagt folgende Worte zu der Gemeinde in Ephesus. Denkt daran, dass Gott euch zum Glauben gerufen hat und führt ein Leben, das dieser Berufung würdig ist. Also ich denke, schon hier geht es los, dass wir das wirklich nehmen können. Und ich finde es gut formuliert. Wenn wir Basis 1, eben unser Leben hingegeben haben für den Herrn, von Neuem geboren sind, dann denkt daran, dass Gott euch zum Glauben gerufen hat und führt ein Leben, das dieser Berufung würdig ist. Keiner soll sich über den anderen erheben. Seid vielmehr allen gegenüber freundlich und geduldig und geht nachsichtig und liebevoll miteinander um. Und jetzt kommt der entscheidende Satz: Setzt alles daran, die Einheit zu bewahren. Also Paulus weiß schon, die Epheser, die hatten da etwas. Die waren da in diesen Grundsätzen einig. Sie waren von Neuem geboren, sie haben ihr Leben hingelegt, sie haben sich da für den Herrn entschieden. Und er sagt, geht in einer gewissen Weise geduldig, nachsichtig, liebevoll miteinander um und setzt alles daran, die Einheit zu bewahren, die Gottes Geist euch geschenkt hat. Sein Frieden ist das Band, das euch zusammenhält. Und dann wird es jetzt eigentlich ganz einfach. Weil da freue ich mich eigentlich, wenn wir wirklich Bibel lesen mit dem Heiligen Geist, dann ist es bei Weitem nicht so, dass man sagt, oh, ist alles so schwierig, das verstehe ich alles gar nicht. Im Gegenteil. Hier wird einfach, ganz einfach, wortwörtlich gesagt, mit Einheit meine ich dies. Also wirklich ist Paulus, manchmal sagt man ihm ja nach, da hat so Schachtelsätze, die du kaum verstehen kannst. Aber hier wird es ganz einfach, da sagt, passt auf, mit Einheit, die wir zu bewahren haben, meine ich Folgendes. Ein Leib, ein Geist und genauso auch eine Hoffnung, die euch gegeben wurde, als Gottes Ruf an euch erging. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater von uns allen, der über alle regiert und durch alle wirkt und in allen lebt. Also das ist das, was hier das Wort Gottes sagt, und es gibt hier diese Aufzählung, wer das mitverfolgt hat, hat hier 6, also man könnte auch 7, ich denke, das eine werde ich ein bisschen zusammenfügen in einem Punkt, haben wir ganz einfach aufgeschrieben, was Paulus uns sagt, was er mit Einheit meint. Und er zählt diese Dinge auf und was er meint und was, wo ich auch hinaus will, über diese Dinge, die er aufzählt, ein Leib, ein Geist, eine Hoffnung, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, muss in der Gemeinde ein und dieselbe Meinung darüber herrschen. Ein und dieselbe Meinung über. Doppelpunkt. So. Und jetzt kommen, und jetzt möchte ich im Einzelnen, ich versuche mal, geht das ja ein bisschen höher noch. Na gut, so ein bisschen. So, dass das alle auch gut lesen können. Und jetzt geht das quasi los und ich will das hier der Reihe nach noch einmal an das Flipchart schreiben, dass wir es ein bisschen visualisiert haben und ein paar Gedanken darüber zu jedem Punkt äußern, was ich glaube, was der Heilige Geist darunter versteht. Der erste Punkt, und da gehe ich jetzt, also das hat jetzt nicht hier eine Wertung, das glaube ich jedenfalls, oder zumindest fehlt mir da die Weisheit, ob diese Aufzählung der Reihe nach eine spezielle Wertung hat. Also das kann ich nicht sagen, weiß ich nicht, kann reiner Zufall sein. Aber ich denke, dass diese 6 Zutaten in der Kartoffelsuppe drin sein müssen, sonst ist es keine Kartoffelsuppe. Das erste, was hier steht, ist ein Leib. Oder, ja, ich mache es mal nur mit Anstrichen, weil ich denke, wenn ich jetzt hier 1 bis 6 schreibe, dann sagen die Leute, es gibt nur 6 Punkte zum Thema Einheit. Wer weiter forscht, vielleicht gibt es da auch noch andere Punkte. Heute sind es für mich aus diesem Bibelvers heraus diese 6 Punkte. Ein Leib. Was meint das Wort Gottes dazu, dass wir ein und dieselbe Meinung haben müssen über einem Leib? Und wenn wir ein und dieselbe Meinung haben über dem, was darunter zu verstehen ist, dann haben wir Einheit über diesen Punkt. Und wenn wir diese Einheit über diesen Punkt haben, dann sagt das Wort Gottes, bewahrt diese Einheit, dass euch das niemand raubt und dass das nicht kaputt geht. Also das ist der Zusammenhang und dass diese Denkweise trifft dann quasi auf alle 6 Punkte immer wieder von Neuem zu, wiederhole ich dann nicht immer, aber das steht dahinter. Wir haben eine und dieselbe Meinung darüber, wir haben dadurch Einheit und die gilt es zu bewahren. Galater 3, Vers 28, lesen wir eine interessante Nebensatz. Denn durch eure Verbindung mit Jesus Christus seid ihr alle zusammen ein neuer Mensch geworden. Also das bezieht sich auch im Galaterbrief auf das, wie unser seelisches Eigenleben hingelegt haben und sagen, die Ordnungen Gottes aus seinem Wort, die Ordnung Gottes, die Gott irgendwie da gebracht hat, das sind auch jetzt meine Ordnungen. Und dann lesen wir hier, denn ihr seid alle einer in Jesus Christus. Also durch diese Tatsache, dass wir in einer neutestamentlichen Gemeinde besteht zu 100% aus wiedergeborenen Menschen, die dem Herrn hingegeben sind. Dass es da Entwicklungsprozesse gibt. Also es soll jetzt keiner sagen, ich bin vielleicht noch nicht richtig von Neuem geboren oder ich habe vielleicht hier und da mit Punkten, die heute noch genannt werden, da bin ich noch auf der Suche. Darf ich jetzt nicht in der Gemeinde sein? Das will ich damit nicht sagen. Du darfst aber nicht die Haltung in einer neutestamentlichen Gemeinde haben, dass du sagst, das ist bei mir anders. Wenn du sagst, da bin ich noch am Suchen, das Thema mit der Taufe oder andere Sachen, habe ich noch irgendwie keinen Durchbruch, das Thema mit dem Geist, da muss ich noch gucken, was der Heilige Geist mir da sagen will, dann sind wir gemeinsam auf dem Weg. Wenn du aber die Haltung hast, ich brauche das nicht, ich mache das nicht, könnt ihr alle machen, bei mir ist das anders, dann hast du eigentlich keinen Platz in einer neutestamentlichen Gemeinde. Und eine Leitung ist am Ende sogar aufgefordert, dafür zu sorgen, dass in der Gemeinde Gottes dieser Standard aufrechterhalten bleibt. Und das klingt für unsere manchmal sehr humanistisch geprägten Ohren, wollt ihr jetzt jemand sagen, wie ihr zu leben habt? Und ich sage, ja, wir als Leitung wollen den Leuten sagen, wie sie zu leben haben. Klingt ganz komisch heute, aber nicht, weil ich das so will, weil ihr alle das machen müsst, was ich will oder was die Ältesten wollen, sondern weil wir wollen, dass er das macht, was hier drin steht, in diesem Buch. Das ist der Maßstab. So, und deswegen, wenn wir die richtigen Wege gegangen sind, dann sind wir letztendlich schon ein Leib und wir müssen darauf achten, dass wir die Dinge, wenn wir die Einheit bewahren wollen, müssen wir darauf achten, dass wir die Dinge aus unserem Leben heraushalten, die uns diese Einheit wieder kaputt machen. Und das sind diese Dinge, die uns letztendlich auch vom Herrn trennen. Also diese Dinge, die Ursache sind, dass wir nicht in Einheit mit Gott sind, sind dieselben Dinge, die Ursache sind, warum wir nicht in Einheit in der Gemeinde sein können. Bist du nicht in Einheit mit dem Herrn, mit seinem Willen, mit dem, was er sagt, wird das in der Gemeinde auch schwierig. Aber wir gehen heute davon aus, dass wir ein Leib sind, weil die Maßstäbe, die Grundbasic stimmt. Und dann sagt Paulus an dieser Stelle, mit Einheit meine ich, ihr müsst ein Leib sein. Und da gibt es die absolute Standardstelle, die darüber hinaus natürlich noch mehrere, aber diese Stelle im 1. Korinther 12 bis 27. Dort finden wir komplett beschrieben, wie der Körper Gottes funktioniert. Wie das funktioniert, dass wir ein Leib sind mit verschiedenen Gliedern. Und ich nehme jetzt mal noch nur ein paar Kernsätze aus diesem Ganzen. Aus Zeitgründen lasse ich das mal alles im Einzelnen vorzulesen. Aber darüber müssen wir uns einig sein. Darüber müssen wir wissen, dass wir alle miteinander ein zusammenhängendes Ganzes bilden. Genauso ist es bei Christus. Ihr erinnert euch, wer am Mittwoch da war. Ich habe mich auch auf diese Bibelverse bezogen. Zu dem Thema, dass es doch Anzeichen gibt unter uns, dass diese Einheit bröckelt. Dass wir an manchen Stellen, ich glaube, nicht mehr alle so sicher sind, ich gehöre hier in diesen Körper, ich gehöre hier in diesen Leib und habe hier eine wirklich spezielle Aufgabe, die nur ich ausfüllen kann. Und das ist uninteressant, ob du der kleine Finger bist oder ob du kräftiger Oberarm bist mit richtig Bizeps. Also, dass wir darüber einig sind. Jeder hat seinen Platz. Wir bilden alle miteinander ein und ein zusammenhängendes Ganzes, weil wir alle aus derselben Quelle schöpfen, weil wir aus demselben Geist getauft sind. Deswegen sind wir zu einem Leib geworden. Zu diesem Thema Leib spricht die Bibel hier noch eine wichtige Tatsache, springe ich mal in den Vers 18. Tatsache jedoch ist, dass Gott entsprechend seinem Plan jedem Einzelnen eine besondere Aufgabe innerhalb des Ganzen zugewiesen hat. Also auch hier brauchen wir eine Einheit miteinander, dass wir sagen, jeder Einzelne hat eine besondere Aufgabe innerhalb des Ganzen. Und das, ja, das hat auch was damit zu tun, dass das nicht so eine spezielle Sache ist, wo man sagt, ja, wenn ich mal Zeit habe, wenn ich mal mir mal irgendwie mich mal freischaufeln kann, dann habe ich auch mal vielleicht mal Zeit, im Reich Gottes das eine oder andere zu machen. Sondern es gibt eine Aufgabe, da geht es nicht darum, dass du sagst, ne, könntest du auch mal ein bisschen Schnee schieben, weil es machen immer einen dieselben. Es geht richtig um eine Aufgabe einer Berufung innerhalb dieses Leibes. Diese ganzen Sachen, die sich zusammenfügen, wie dieser fünffältige Dienst bezeichnet ist, zu lehren, zu evangelisieren, zu helfen im gegenseitigen Gesprächen und zu beten, diese ganzen Dinge. Dort gibt es für jeden eine spezielle Aufgabe. Und die müssen wir neu auf den Schirm nehmen. Herr, was ist meine Stelle in der Gemeinde? Ich weiß, dass ich da herausgefordert bin und muss nicht immer nur warten, bis der Ältesten oder Diakone mit Schweiß auf der Stirn sagen, oh, ist mir jetzt alles zu viel, würdest du mir mal was abnehmen? Sondern dass es eher so rumgeht, Herr, wo baust du mich ein, wo gehöre ich hin zu diesem Leib? Habe ich eine wesentliche Aufgabe, die nur ich erfüllen kann? Und ich will nicht, dass an dieser Stelle ein Loch besteht, ein Vakuum besteht, weil ich sage, nö, ich habe andere Dinge, mir sind andere Dinge wichtiger, dass ich will hier diesen Platz an diesem Leib nicht ausfüllen. Wäre schade. Und in diesem Ort, in diesem Leib, ist es so, da darf es nämlich nicht zu einer Spaltung kommen. Vielmehr soll es unser gemeinsames Anliegen sein, dass alle Teile füreinander sorgen. Und dann gibt es da einen Zusammenhang, und da gehe ich heute nicht tiefer drauf ein, von miteinander tragen, leiden miteinander, Dinge. Wir haben heute einige Sachen gehört, in letzter Zeit viele Sachen erlebt, dass wir in Leid zusammenstehen, dass wir auch in Freude zusammenstehen. Wenn ein Teil leidet, leiden alle mit. Wenn ein Teil sich freut, freuen sich alle mit. Also diese Haltung, was geht mich das an, das hat mit mir und meiner Familie nichts zu tun. Wenn es innerhalb der Gemeinde ist, geht es uns immer etwas an. Es geht hier darum, dass jeder seinen Platz einnimmt, so wie ihn der Herr, wie ihn der Platz vom Herrn zugedacht ist. Und da geht es hier um Verantwortung füreinander, um Abhängigkeit voneinander, Liebe und Verständnis füreinander. Und nur diese Geschichte, nur auf dieser Sache können wir miteinander harmonisieren. Wichtig ist noch zu wissen, Gott hat sich gedacht, wo du eingebaut bist. Dieses ganze Thema Eigenwillen, dieses Thema, was will ich und so weiter, dort gilt es, neu drüber nachzudenken, bin ich hier an dem Ort, wo Gott das will, oder ist das irgendwie mein eigensinniger, fleischlicher Wunsch, ich mache das, was ich will, und was anderes ist mir zu doof. Also dort müssen wir gucken, sind wir dort in der Ordnung Gottes. Und diese Eigensinnigkeit, dieses Unabhängigsein, dieses sich von niemand was sagen lassen, auch bei den Dingen, wo man von Gott her irgendwie begabt und eingesetzt wird, das wird in der Welt extrem gefördert. Also lass dir von niemand was sagen, sieh zu, dass du mit dem Rücken an die Wand kommst, mach, was dir Spaß macht. Das ist ein Grundprinzip, was in der Gemeinde nicht funktioniert. Aber ich sage es euch auch deutlich, es geht nicht darum, das wäre absolut widersinnig gegen den Charakter Gottes. Wenn dann Sachen kommen, wo du sagst, ja, dann muss ich irgendwas machen, wo es für mich immer ganz schwer ist, ganz blamabel ist, im Reich Gottes. Gott kennt dich, Gott hat dich geschaffen, jede Faser von dir. Und da wird dir unmöglich etwas geben, was unerfüllbar ist, was dich immer wieder blamiert oder irgendwas. Das, wenn wir da, kommen wir noch auf den anderen Punkt, zu dem Vorderbild. Wenn dort Schieflagen ist, dann hast du Angst, was zu kriegen, was zu machen, was du nicht kannst. Oder du hast Angst, dass du letztendlich irgendwas, was du unbedingt willst, nie kriegen würdest. Und dann musst du es dir halt selber nehmen. dieser Art und Weise, so baut Gott nicht Gemeinde, so harmonisiert sich kein Leib. Diese Bibelstelle, dein Wille geschehe, die wir oft beten, die gilt auch für den Ort, wo du in der Gemeinde eingebaut bist. Sein Wille geschieht, er baut dich ein, aber du wirst auch gebraucht. Das ist wichtig. Und wenn wir in dieser geistlichen Ordnung im Leib richtig zusammen funktionieren, dann werden wir letztlich auch in der Lage sein, etwas zu geben. Weil jedes Körperteil gibt dem anderen Körperteil etwas Wichtiges. Also mein linkes Bein gibt dem rechten Bein die Möglichkeit, so zu stehen, dass der ganze Körper nicht umfällt. Stell dir vor, sagst, ich brauche das linke Bein nicht mehr, das mache ich alles mit dem rechten. Ich weiß nicht bei meiner Kondition, wie lange ich das schaffe, so zu stehen und mein Gleichgewicht zu halten. Irgendwann falle ich um. Und das ist etwas, wo ich sage, oh weh, ich sollte doch als linkes Bein auch da sein, damit das rechte Bein nicht irgendwann mal vor Kraft zusammenknickt und nicht mehr kann. Also das ist dieses Zusammenspiel in diesem Leib. Und wenn wir in dieser Ordnung sind, versetzt uns das in die Lage, Verständnis zu geben, Geduld zu haben, Gnade zu haben und miteinander zu harmonisieren. Okay, könnte man noch viel sagen, ich gehe jetzt aber mal weiter zu dem nächsten Punkt. Wir brauchen auch ein und dieselbe Meinung über das Thema ein Geist. Ich habe mir die Stellen angeschaut, auch das wörtlich von den Büchern, die das hergeben, im Urtext übersetzt. Es geht hier ganz klar um den Heiligen Geist. Dieses Wort, was Paulus benutzt, wo er sagt, ein Geist, das ist genau das gleiche Wort, wo es um den Ruach, um diesen Heiligen Geist geht, der zu Pfingsten gefallen ist, der auf die Jünger gekommen ist. Es geht, wenn du alle diese Stellen wortwörtlich vergleichst, von dieser Stelle ausgehend, wo Paulus sagt, ein Leib, ein Geist, da kommt genau das gleiche Wort wieder, wo Jesus sagt, geht nicht aus Jerusalem heraus, wartet, bis der Geist aus der Höhe gekommen ist, der Heilige Geist, der euch alle erfüllt. Nur mit der Erfüllung des Heiligen Geistes geht ihr dann weiter. Und das ist das, worauf Paulus hier nochmal Wert legt zu dem Thema Einheit. Ihr müsst ein und dieselbe Meinung haben über das Thema Heiliger Geist. Weil der Heilige Geist im 1. Korinther 2, 10 und 11, uns aber hat Gott dieses Geheimnis durch seinen Geist enthüllt. Also Gott hat definitiv Geheimnisse. Es gibt Dinge, die wir bei Gott nicht erfahren können, die wir mit unserem menschlichen Verstand nicht ergründen können. Und das geht schon los, dass wir manche Dinge, Zusammenhänge im Wort Gottes nicht begreifen. Und damit wir das begreifen können, brauchen wir die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Wir brauchen das, dass wir durch den Geist in die Lage versetzt werden, die Geheimnisse Gottes zu ergründen. Und das finden wir in diesen Versen 1. Korinther 2, 10 und 11. Durch den Geist, den Heiligen Geist, der alles erforscht, auch die verborgensten Gedanken Gottes. Das ist interessant. Gott sagt selber, ich habe verborgene Gedanken in meiner Tiefe. Und es gibt nur einen Weg, um in die tiefsten Gedanken meiner Gottheit, also das müsst ihr mal ganz kurz sacken lassen. Gott sagt, der, der alles geschaffen hat, das ganze Universum, der schon war und ist und der da wiederkommt, ist diese Dimension, also mit meinen Worten kann ich diese Dimension Gottes gar nicht ausdrücken. Und der sagt, ihr macht euch gar keine Vorstellung, was ich alles denke, was ich alles weiß und wie es in mir aussieht. Und Gott ist Gott, da kann das, da kann so denken, da kann so sein, weil er ist ja Gott. Den erreichen wir nie. Und dieser Gott sagt, wisst ihr was? Ich gebe euch die Möglichkeit, diese innersten Gedanken von mir zu erforschen. Gott sagt wortwörtlich, meine verborgensten Gedanken gebe ich euch Zugang durch den Heiligen Geist. Für mich ist es ein absolutes Absurdum zu sagen, wir brauchen den Heiligen Geist nicht. Wie soll ich sonst die verborgenen Gedanken Gottes herausbekommen, die auch zusammenhängen mit meiner Berufung, mit meinem Weg, mit meinen vorbereiteten Wegen, die der Herr für mich hat, mit unserer Gemeinde? Wir können es nicht da an die Infoquelle herankommen, wenn wir nicht den Heiligen Geist haben. Nur der Geist Gottes ist dazu imstande. Denn genauso wie die Gedanken eines Menschen nur diesen Menschen selbst bekannt sind, und zwar durch den menschlichen Geist, genauso kennt auch der Geist Gottes die Gedanken Gottes. Niemand sonst hat sie je ergründet. Also die Kernsätze, die ich hier mit auf den Weg geben will, nur die Einheit mit dem Heiligen Geist lässt uns in Einheit mit den Gedanken Gottes kommen. Und wenn wir das haben, gibt es keine Uneinigkeit. Wir haben das oft, ich gebe das nochmal als Zeugnis weiter, weil uns fragen viele, wie könnt ihr über viele Jahre im Team leiten, irgendwann muss es doch mal rumbeln, irgendwann müsst ihr doch mal verschiedener Meinung sein. Und ich sage euch gleich, jetzt, was 20 Jahre lang zu viert, jetzt bald oder in den letzten 1-2 Jahren haben wir das ja schon ein Stück geübt und geprobt, zu 8, ja, wir sind verschiedener Meinung. Wenn Leute glauben, dass wir als Älteste zu 4 oder zu 8 immer einer Meinung sind, dann habt ihr euch getäuscht. Wir sind manchmal verschiedener Meinung. Aber unsere Aufgabe ist, die Meinung Gottes herauszufinden. Wie schafft denn ihr das am Ende? Ihr müsst doch irgendwann mal abstimmen und bei 4-4, was macht ihr, wenn es 2-2 ist? Oder bei 8 Leuten, oder was macht ihr denn dann? Gibt es eine Mehrzahl oder nicht? Und das ist alles nicht die Art Gottes, wie wir in seinem Geist agieren. Die Art Gottes ist, da gibt es ein Geheimnis, was der nächste Schritt für mich, für die Gemeinde, für eine Seelsorge, für den Bau, für irgendetwas ist. Und dieses Geheimnis weiß Gott. Und da hat er zuerst gesagt, wenn ihr als Ältester eine Entscheidung trefft, dann habt ihr die Aufgabe, mein Geheimnis rauszukriegen. Und Gott hat keine zwei Meinungen. Gott ist nicht verwirrt. Und wir tun uns aber manchmal schwer, bis wir auf dem Weg die Meinung Gottes rauskriegen. Und da haben wir manchmal ein bisschen geübt und gemacht. Das ist nicht einmal treffen, einmal beten, oh, alles klar, wir wissen, was Gott will. Da haben wir manche Entscheidungen von Woche zu Woche, von Dienstag zu Dienstag oder irgendwie verschoben. Und dann sagen wir, wissen es noch nicht. Wir wissen es noch nicht, aber wir bleiben da dran. Und das hat damit zu tun, dass wir eine Einheit im Geist hatten. Wenn wir uns darauf verlassen hätten, dass wir immer als Menschen und als Männer einer Meinung sind, ich glaube, da wäre das Ding gestrandet. Wir wussten aber eins, Gott hat nur eine Meinung und wir werden gemeinsam, weil wir alle den Geist Gottes haben, sind wir in der Lage, das Geheimnis Gottes zu ergründen und Gott wird die Gnade geben, dass er seine Meinung sagt und so funktioniert Einheit und die haben wir zu bewahren. Deswegen müssen wir mit dieser Sache, deswegen gehen wir über einen E-Kurs, über Leute, die neu zur Gemeinde kommen. Bist du im Geist getauft? Betest du in Sprachen? Hast du eine persönliche Beziehung mit der Person des Heiligen Geistes? Das ist absolut wichtig. Weil auch noch ein letzter Punkt zu dem Thema Heiliger Geist. Weil der Heilige Geist auch derjenige ist, der dein Wesen verändert. Weil wir alle kommen mit unserem, die Bibel sagt immer, mit unserem Fleisch. Ne? Wenn wir irgendwelche Leute haben, die jetzt von auswärts kommen, sagen, was habt ihr mit eurem Fleisch? Wollt ihr grillen oder was wollt ihr machen? Die Bibel meint damit unsere alte Natur. Das, was wir als Ego so mit uns tragen. Und unsere alte Natur will in der Regel nicht das, was Gott will. Will sich nicht versöhnen, will nicht nachgeben, will nicht sich belehren lassen, will nicht fleißig sein, will nicht aufstehen. Sonntagmorgen, will nicht zu Jups gehen, weil das vielleicht anstrengend ist. Und Römer 8, Vers 5, nochmal zum Abschluss zu diesem Thema. Denn diejenigen, die gemäß der Wesensart des Fleisches sind, trachten auch nach dem, was dem Fleisch entspricht. Diejenigen aber, die gemäß der Wesensart des Geistes sind, trachten nach dem, was der Geist will. Und das ist eben, deswegen ist das so wichtig. Wenn wir als Gemeinde nicht daran festhalten, auch mit unseren eigenen Kindern, mit der Jugend sagen, du musst die Taufe im Heiligen Geist haben, dann haben wir Menschen inmitten der Gemeinde, die nach der Wesenart des Fleisches agieren. Was will mein Fleisch? Schlafen, Spaß, vielleicht Sex, vielleicht irgendwas. Was will mein Fleisch? Und mein Fleisch will manchmal dumme Sachen. Also wenn ich alles machen würde, was mein Fleisch will, ich weiß nicht, ob ich noch glücklich verheiratet wäre, ich weiß nicht, ob ich hier in der Gemeinde überhaupt noch Ältester sein könnte. Also ich kann nur diese Aufgabe hier erfüllen, wenn ich da dran bleibe, nach der Wesensart des Geistes zu denken und zu handeln. Sonst bin ich innerhalb kürzester Zeit disqualifiziert. Und ich glaube, ich werde auch innerhalb kürzester Zeit mich in dieser wertvollen Gemeinschaft von Menschen voller Heiligen Geistes auch nicht mal wohlfühlen. Weil dann die Wesensart des Fleisches so quiekt und schreit und ich das so abartig findet, wie ihr denkt und handelt, da werde ich dann hier fort sein. Und das ist das, wo wir sagen, Freunde, das macht Einheit. Wir dürfen es uns nicht leisten, dass wir Menschen unter uns haben, zu Menschen werden oder Menschen aufwachsen lassen, selbst unsere eigenen Kinder, die nicht erfüllt sind mit dem Heiligen Geist. Weil da gibt es keine andere Möglichkeit, als dass die nach der Wesensart des Fleisches denken und handeln. Und dann haben wir einen Quark in der Gemeinde. Dann haben wir die Widersprüche, dann haben wir die Parteiungen. Du gehst mein Kind nicht an, nee, sehe ich ab. Das ist die Wesensart des Fleisches. Und die bringt nur Ärger. Und deswegen müssen wir ein und dieselbe Meinung haben über den Heiligen Geist. Erfüllt sein, der Heilige Geist darf mein Wesen ändern. Und wir sind auf das ausgerichtet, was Gott will. Wer sich von seiner eigenen Natur bestimmen lässt, dessen Leben ist auf das ausgerichtet, was die eigene Natur will. Wer sich vom Geist Gottes bestimmen lässt, ist auf das ausgerichtet, was der Geist will. Und wir müssen alle gemeinsam auf das ausgerichtet sein, was der Heilige Geist will. Nächster Punkt. Eine Hoffnung. Also hier komme ich auf ein Gebiet, wo ich bei der Vorbereitung wirklich absolut erstaunt war, wie reichhaltig das ist. Also wie ihr schon merkt, man könnte eigentlich für jeden Punkt, könnte man einzeln in die Tiefe gehen, könnte das vertiefen, könnte vom Wort Gottes das irgendwie rausarbeiten, was die Bibel dazu sagt. Weil alleine bei dem Thema Hoffnung habe ich in der Bibel über eine Konkordanz gefunden, dass da ca. 120 Bibelstellen sich mit Hoffnung befassen. Und es ist scheinbar dem Heiligen Geist sehr, sehr wichtig, dass wir bei dem Thema Hoffnung ein und dieselbe Meinung haben. Und ich hätte nicht gedacht, wie wichtig das ist, dass unsere Hoffnung auf den Herrn gegründet ist. Und ich glaube, dass am Ende, und das sieht man auch, wenn du mit Arbeitskollegen, mit Menschen, die den Herrn nicht kennen und nicht lieben, am Ende hapert es bei denen mit der Hoffnung. Ohne Christus, behaupte ich, oder diese denke, das ist eine wahre Aussage, ohne Christus haben die Menschen keine wirkliche Hoffnung. Auf was sollen die hoffen? Dass es keinen Bankencrash gibt, dass sie keinen Krebs kriegen, dass sie 120 werden. Auf was wollen die hoffen? Wir hoffen auf einen Gott, der alles in der Hand hat. Egal, was du mir gibst, egal, was du mir nimmst. Ich bitte euch, wenn wir das wieder singen, solche Sachen, überlegt euch das kurz, wenn wir das singen, ob ihr das wirklich so seht und so wollt. Und wenn ihr dann ja sagt, dann gebt voll Gas, weil es dann richtig ist. Egal, was du mir gibst, wir halten zu dir, Herr. Du bist unsere Hoffnung und diese Hoffnung beschränkt sich nicht alleine auf das, was wir hier erleben. Die ist auch ein Teil für das, was wir hier erleben. Die Hoffnung, Gott ist unser Arzt. Die Hoffnung, Gott ist unser Versorger, finanziell. Die Hoffnung, Gott wird uns 1,5 Millionen geben, damit wir das Gebäude dort hinten ausbauen. Wir dürfen diese Hoffnung haben, aber das geht weit über das hinaus. Bis in die Ewigkeit hinein. Unsere Errettung schließt ja diese Hoffnung mit ein. Nun ist aber eine Hoffnung, die sich bereits erfüllt hat, keine Hoffnung mehr. Denn warum sollte man auf etwas hoffen, was man schon wirklich sieht? Da wir also das, worauf wir hoffen, noch nicht sehen, warten wir unbeirrbar, bis es sich erfüllt. Das ist das, was Jesus uns gibt, was er sagt, das geht über das Maß hinaus. Und wir sind sehr dankbar, dass wir jetzt ein Leben mit Hoffnung haben. Früher hatten wir ein Leben ohne Hoffnung. Aber wenn wir diese Hoffnung nicht haben, dann sind wir eigentlich, ja, unterscheiden wir uns nicht von anderen Menschen. Und das ist so wichtig. Wenn wir jetzt, 1. Petrus 1, Vers 3, von Neuem geboren sind, haben wir eine sichere Hoffnung. Lesen wir den Vers komplett. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seinem großen Erbarmen hat er uns durch die Auferstehung Jesus Christus von den Toten ein neues Leben geschenkt. Wir sind von Neuem geboren, Also nochmal der Hinweis auf die absolute Basic von meinem Einstieg. Wir sind von Neuem geboren und haben jetzt eine sichere Hoffnung. Also das ist wichtig, dass wir darum kämpfen und darum ringen, dass wir eine gemeinsame Hoffnung haben, ein und dieselbe Art und Weise zu hoffen, weil unsere Hoffnung ganz auf Jesus ausgerichtet ist. Und wir setzen unsere Hoffnung auf ihn und nicht auf Karriere, auf Geld, auf Gesundheit, auf die Mutter Maria oder auf irgendwas. Wir setzen unsere Hoffnung auf Jesus, der uns hier begleitet bis in die Ewigkeit hinein. Und das macht auch etwas aus mit unserer Sicherheit. Ich erlebe das oft auch in meinem Gemeindealltag, wenn Menschen unsicher sind, wenn Menschen auch Angst haben, und das gibt es. Und keiner stellt sich über Menschen, die irgendwo auch Hilfe brauchen. Wir hatten das mit dem Leib, wir sind ein Leib, da gibt es mal Leute, die sind stark, und gibt es auch Leute, die schwach sind. Aber wenn wir keine Hoffnung haben, Hoffnung auf den Herrn, dass er eingreift, Hoffnung auf die Ewigkeit, öffnen wir die Türen und Toren für den Geist der Angst. Und der Geist der Angst ist ein ganz schlechter Ratgeber. Der lässt uns alles Mögliche machen, von Zittern und von Zweifeln und von Sorgen machen und von Burnout und Magengeschwür kriegen. Aber wenn wir unsere Hoffnung haben auf den Herrn, dann sind wir auch sicher. Und diese Hoffnung ist wie ein Anker. In Hebräer 6, Vers 19, diese Hoffnung halten wir fest als einen sicheren und festen Anker der Seele, der auch hineinreicht in das Innere hinter den Vorhang. Also wir sind schon jetzt durch Hoffnung hier auf dieser Erde gesegnet und haben den Anker schon bis hinter den Vorhang, bis in die Ewigkeit. Und das ist etwas, was uns zur Einheit macht. Und ich möchte hier einen Punkt noch ansprechen, den ich da jetzt schon so ein bisschen mit durchklang, eben diese Ewigkeitsperspektive. Wir können nicht alleine bei den Dingen, die wir uns hier erbitten und erhoffen, uns nur alleine auf das fokussieren und ausrichten, was wir hier erleben, diese 70, wenn es hochkommt, 80 Jahre. Die sind wichtig, das ist eine wertvolle Ausbildung für uns, das stellt unsere Weichen, wo wir unsere Ewigkeit verbringen. Das stellt für viele Menschen die Weichen, denen wir das Evangelium weitergeben. Aber das, was wir hier tun und was wir hier wollen und was wir hier erreichen wollen, das muss, unser Blick muss bis hinter den Vorhang gehen. Wir brauchen eine Ewigkeitsperspektive. Dann werden wir auch die Dinge, die unter Umständen uns sehr übel mitspielen, die uns Angst machen wollen, die werden uns keine Angst machen, weil wir die Perspektive haben, es wartet ein Leben nach dem irdischen Tod auf uns. Und das ist etwas, was uns Sicherheit macht, was uns auch Entscheidungen, wo du sagst, ja, was ist denn das jetzt? Das Haus kann ich auch nicht mitnehmen und mein Sparbuch kann ich auch nicht mitnehmen. Es mag manches gut sein in verschiedenen Situationen, aber wir müssen wissen, was ist unsere Hoffnung? Wir müssen angespornt sein von der Hoffnung auf den Himmel, auf die Ewigkeit. Und interessanterweise, weil ich vorhin schon sagte, die Bibel ist sehr, sehr deutlich, manchmal ganz einfach zu verstehen, wenn wir diese Hoffnung nicht haben, 1. Korinther 15, Vers 19, wenn die Hoffnung, die Christus uns gegeben hat, nicht über das Leben in der jetzigen Welt hinausreicht, sind wir bedauernswerter als alle anderen Menschen. Interessant, also ich habe sehr oft die Formulierung aus der NGÜ genommen, aber das ist das, was in diesem Vers steht. Wenn wir diese Hoffnung nicht haben, sind wir am Ende bedauernswerter als alle anderen Menschen. Und ich glaube, dass wir das brauchen, diese Hoffnung auf die Ewigkeit. Und ich glaube auch, wir brauchen oftmals ein Stück wie innere Kraft auch zum Durchhalten. Und Hoffnung lässt uns durchhalten. Deswegen ist es so wichtig, weil manche Dinge sind gar nicht so einfach und manche Dinge ziehen sich hin. Und wisst ihr, wann wir angefangen haben zu sagen, wir brauchen neue Büros, wir wollen da hinten was ausbauen, wie viele Ideen wir schon hatten, bis dahin, dass dann die Stadt gesagt hat, ihr habt ja nicht mal Löschwasser und ihr habt ja nicht mal das und da gibt es gar keine Baugenehmigung. Da gab es ein Maß für uns als Gemeinde zum Durchhalten. Und jeder von euch wird eine Situation erzählen können in seinem Leben, wo er sagt, ich muss irgendwie durchhalten. Und Hoffnung ist etwas, die uns durchhalten lässt. Römer 15, Vers 4. Und alles, was die Schrift sagt und was doch schon vor langer Zeit niedergeschrieben wurde, sagt sie unseretwegen. Wir sind es, die daraus lernen sollen. Wir sollen durch die Aussagen der Schrift ermutigt werden, damit wir unbeirrbar durchhalten, bis sich unsere Hoffnung erfüllt. Hier haben wir im Bibelvers Römer 15, Vers 4 im direkten Zusammenhang mit Durchhalten und Hoffnung. Und das ist wirklich wichtig. Und ich glaube, der Verlust von Hoffnung ist sehr, sehr gefährlich. Weil das Problem ist, du stehst nicht früh morgens auf und sagst, was ist denn heute für ein komischer Tag, meine Hoffnung ist weg. Ich glaube, Hoffnung verabschiedet sich so stückchenweise. Wir haben ja früher als Kinder auf der Schule immer gesagt, mach mal Kaffeebohnen, ne? So Kaffeebohnen. Nicht 7 Meilen Schritten, sondern so Step by Step verabschiedet sich Hoffnung. Und das ist wirklich was, worüber wir uns einig sein müssen, dass wir als Gemeinde, als die, die zu ihm gehören, darum ringen müssen, dass wir die Hoffnung nicht verlieren. Und das merkt man dann nicht, wenn so eine Sache schleichend geschieht. Das ist wie, wenn wir zu 8 im Zimmer sitzen, Dienstagabend, als Älteste verabschiedet sich zuerst der Sauerstoff. Und das merkst du nicht, wenn wir zu 8 da drin sitzen. Wenn aber einer mal rausgeht und wieder reinkommt, boah, was ist denn hier los? Machen wir Fenster auf. Da hat sich der Sauerstoff so schleichend verabschiedet und wir sitzen drinnen, wir werden immer müder und wissen nicht, warum es Reden schwerer fällt. Man könnte es mal mit Sauerstoff versuchen. So ist es auch mit der Hoffnung. Wenn du da drin sitzt, Step by Step das verlierst, merkst du das gar nicht. Und dann unterhältst du dich mit jemand anders und dann sagt der andere zu dir, siehst du noch klare Bilder? Das ist doch überhaupt nicht die Wahrheit, was du erzählst. Und das hat was mit Hoffnung zu tun. Und deswegen müssen wir aufpassen, dass wir deswegen sage ich, das Verlust von Hoffnung ist sehr gefährlich, weil uns das in Handlungsunfähigkeit und am Ende sogar in richtiges Ausbrennen hineintreibt. Und Hoffnung ist auch etwas, was du dir nicht irgendwie machen kannst. Weißt du, du kannst nicht sagen, heute, ich mach mal Hoffnung, weißt du? Ich mach mal die Betten und danach mache ich Hoffnung. Also, das ist etwas, was in unserer Seele stattfindet, was eine übernatürliche Sache ist und was wir vom Herrn empfangen müssen. Und deswegen lass nicht nach, dieses Gebet um Hoffnung, dass du sagst, ich muss etwas vom Herrn empfangen, dass ich innerlich gestärkt bin, dass ich Hoffnung habe, ja, es wird gut, Gott hat das in der Hand. Und ich hatte mal so einen Satz aufgeschrieben, es muss dir nicht gut gehen, um zu hoffen. Aber du musst hoffen, um gesund zu werden. So rum funktioniert das. Wenn du sagst, oh, ich bin so down und ich habe gar keine Perspektive und ich habe gar keinen Glauben mehr und ich zweifle, ob es Gott überhaupt gibt und solches Zeug, dann ist es ganz wichtig, dass du deine Hoffnung nicht verlierst. Die Hoffnung auf das ewige Heil. Und die Hoffnung auf das, dass Gott eingreift und dass wir am Ende nicht nur das haben, was hier auf der Erde stattfindet, sondern dass wir auch die Hoffnung haben, wir sind jetzt schon eingebaut in die ganze Ewigkeit. Okay, Hoffnung. Könnte man noch vertiefen, lasse ich für heute, sonst kommen wir wirklich nicht durch. Ein Herr ist das Nächste, was das Wort sagt. Bei dem Thema ein Herr möchte ich auf ein was eingehen, was aus den 10 Geboten stammt. Und das Ziel, was da ist, das hat was mit unseren Prioritäten zu tun. Im 2. Mose finden wir das niedergeschrieben, die Passage im 20. Kapitel, wo es um die 10 Gebote geht. Und im 3. Vers lesen wir, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Und Gott, wenn ihr das weiterlest, sagt auch, ich bin ein eifersüchtiger Gott. Ich bin der Herr, dein Gott. Ich bin ein eifersüchtiger Gott. Und darüber müssen wir in der Gemeinde Einheit haben. Jede Gemeinde muss darüber Einheit haben. Gott ist die absolute Nummer 1. Unangefochten, uneingeschränkt, unantastbar. Wenn wir dort anfangen, dort nachzulassen, dass Gott nicht mehr die Nummer eins ist, sondern Gott macht, wird vielleicht nicht gleich rausgehauen aus deinem Leben, aber so ein bisschen neben dir, so ein bisschen darf er mal mit, wenn dir es passt, wenn er aber denkst, du, da steht dir ein bisschen im Weg und alles, dann darf er auch nicht. Das ist gefährlich und darüber müssen wir Einheit haben. Wir haben einen Herr und nicht nur, dass wir uns einig sind, dass wir sagen, ja, wir glauben alle, der liebe Gott ist im Himmel und der ist schon da und es gibt keinen unter uns, der nicht glaubt, dass es Gott nicht gäbe. Das ist viel zu kurz gedacht. Es geht darin, wir haben Einheit und eine und dieselbe Meinung darüber, welche Rolle spielt der Herr. Ein Herr in der Form, ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Darüber muss es eine uneingeschränkte, hundertprozentige Einheit geben, weil dann werden wir auch voller Eifer, dass alles, was auf uns zukommt, auch irgendwie durchziehen. Das heißt, wir haben einen Herr, der über alle in einer Gemeinde ohne Ausnahme regiert, der in allen ohne Ausnahme lebt, der bei allen ohne Ausnahme an erster Stelle steht und der durch alle ohne Ausnahme wirken kann. Kommen wir wieder auf diesen Punkt mit dem Leib. Durch alle wirkt der Herr in irgendeiner Form, wie auch immer, auch durch dich. Wir haben einen Herr. Und das ist das, worum wir kämpfen müssen, diese erste Stelle Gottes nicht zu verlieren. Weil dann haben wir ein Problem mit den Maßstäben Gottes, mit den Werten, die wir haben. Dann verraten wir das, was Gott will. Was dann noch hinzukommt, nenne ich bloß jetzt mal nebenbei, könnte man später mal noch tiefer lernen. Bei dem Vater hatten wir ja auch in dieser Bibelstelle auch dieses ein Vater, ne? Ein Herr, ein Vater, kommt das ganze Vaterbild mit rein. Auch dort ist es wichtig, dass wir dort ein gemeinsames Vaterbild haben, dass wir wissen, wir sind alle von ihm bedingungslos geliebt. Und wenn wir darüber einig sind, dass wir das wissen, wir sind in allererster Linie von einem Herrn, alle, jeder für sich, bedingungslos geliebt, dann brauchen wir auch nicht die seelische Liebe von irgendwelchen anderen Menschen. Die Liebe und das gute Zusammenhalten untereinander, Freundschaft, das ist richtig gut und das soll wachsen in unserer Gemeinde. Aber wenn du abhängig bist von Menschen, dann hast du ein Problem, dass du am Ende nicht einen Herrn hast. Weil du musst dich zuerst von dem Vater im Himmel lieben lassen, der alles erfüllt, was deine seelischen Bedürfnisse so wollen, dass auch mal jemand mit dir lieb ist. Das musst du wissen, dass es zuerst von Gott kommt. Und dann wächst das auch untereinander und bleibt gesund. Du musst wissen, dass du einen Herrn hast, der für dich uneingeschränkt sorgt, dann brauchen wir auch nicht die Wege der Welt zu gehen in Richtung Karriere, Geld und Angst. Und wir brauchen ein gesundes Vaterbild, einen Herrn über den Gott, der dich beachtet, für den du wichtig bist und wo erst einmal auch deine Wertschätzung in Gott geklärt ist. Wenn das nämlich geklärt ist, brauchst du nämlich nicht in irgendeiner Weise einen Dienst, auch inmitten der Gemeinde, einen Dienst, den du eigentlich so tust, als wenn du ihn für den Herrn tust, aber am Ende für dich brauchst, weil du ja sonst kein Lob kriegst, keine Anerkennung und so weiter und so fort. Also das ist eine ganz wichtige Sache, dass wir über das Thema ein Herr da ganz klare Bilder sehen und uns einig sind. Das Vorletzte. Ein Glaube, ja, nicht, dass ich jetzt hier Fehler mache. Ein Glaube, ein und denselben Glauben, der muss in uns herrschen. Galater 3, Vers 26, ihr seid also Söhne und Töchter Gottes, weil ihr an Jesus Christus glaubt und mit ihm verbunden seid. Unser Glaube hat stark was zu tun mit Einheit. Hier an dieser Stelle ist es sehr viel Streitpotenzial, auch weil man sich irgendwie einen separaten eigenen Glaube zusammenbastelt. Aber es ist wichtig, dass wir bei dem Thema Glaube wirklich übereinstimmen und sagen, es geht hier darum, dass wir in Einheit sind. Epheser 4, Vers 13, bis wir alle zur Einheit des Glaubens und zur Erkenntnis Gottes, zu der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, zur vollkommenen Mannesreife, zum Maß der vollen Größe des Christus. Unser Glaube hat etwas mit Einheit zu tun. Und wenn wir das Wort Glaube aus dem Griechischen richtig übersetzen, heißt das Erkenntnis von. Glaube hat was zu tun, ich habe Erkenntnis von etwas. Ich habe die Überzeugung. Was auch eine wörtliche Übersetzung von Glauben ist, ich habe Zustimmung zu. Oder ich habe Vertrauen auf. Und das ist sehr wichtig, dass wir in dieser Art und Weise daran gehen. Ich habe Erkenntnis davon, dass es ohne den Heiligen Geist keinen Zugang zu Gottes Geheimnisse gibt. Also strecke ich mich aus nach dem Geist Gottes und nach seinen Gaben. Nur dann ist es wirklich in gesunder Glaube und nicht irgendwie so ein religiöser oder selbst zusammengebastelter Glaube. Glaube heißt Zustimmung zu. Wenn wir sagen, ein Herr an erster Stelle und ich glaube daran, heißt das Zustimmung zu der Tatsache, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Wenn du das aber tust und machst und anders siehst, dann hast du am Ende eigentlich keinen Glauben. Und deswegen ist es wichtig, deswegen sagt das auch Paulus, mit Einheit meine ich dies. Seid derselben Meinung über diese Sache. Ihr müsst davon überzeugt sein, was in der Bibel steht. Ihr müsst überzeugt sein, dass hier keine Fehler drin sind. Hier sind Dinge drin, die ich noch nicht verstehe. Vielleicht geht es euch nicht so, aber mir geht es noch so, ich verstehe noch nicht alles. Aber ich bin überzeugt, das ist mein Glaube, dass hier kein Fehler drin steht. Dass Gott sich nicht geirrt hat und dass Gott auch nicht über die Zeit hinweg nicht mehr irgendwie zeitkonform ist und dass das jetzt irgendwie heutzutage nicht mehr passt. Davon bin ich überzeugt, das ist mein Glaube. Und da müssen wir uns eins sein. Und viel zu schnell streiten wir uns über Dinge, die wir nicht verstehen. Und dann versuche ich dir was zu erklären, was ich auch nicht verstehe. Und das ist ganz komisch. Lieber sagen wir, ich kann dir das noch nicht erklären. Ob das Weib in der Gemeinde zu schweigen hat oder nicht. Keine Ahnung so richtig. Es ist irgendwie, kann ich das nicht ganz nachvollziehen. Und ich bin froh, dass meine Frau nicht nur schweigt, weil sonst wäre das ganz komisch bei uns. Aber ich bin überzeugt, dass da keine Doktrin, dass da keine Sache drin steckt, dass da Gott gegen das eine Geschlecht mehr oder weniger mag. Das ist mein Glaube. Ich glaube, das hat seinen Sinn irgendwo und wir werden das schon noch erfahren, was Gott damit richtig meint. Und es wird gut sein für uns alle, für die Männer und für die Frauen. Das ist erstmal das zu den Dingen, wo ich sage, ja, ich weiß auch nicht alles. Aber ich weiß, dass ich das glaube. Ich stimme dem zu, Gott ist gut und Gott macht keinen Fehler. Und das ist meine feste Zuversicht. Meine feste Zuversicht, davon bin ich überzeugt. Und last but not least, zu dieser Bibelstelle eine Taufe. Ja, was eine Gemeinde zur Einheit macht? Eine Taufe. Und da möchte ich, ja, könnte man jetzt vortrefflich auf meinetwegen Kindertaufe oder Erwachsenentaufe rumreiten. Ich will da darauf eingehen, dass wir alle, die auf Christus getauft worden sind, haben ein neues Gewand angezogen, nämlich Christus selbst. Das heißt also hier, das war Galater 3, Vers 27, es steht außer Frage, es braucht eine Taufe, damit wir ein neues Gewand angezogen haben, nämlich Jesus Christus selbst. Römer 6, 1 bis 14 lese ich noch einmal ein paar Auszüge. Oder wisst ihr nicht, was es heißt, auf Jesus Christus getauft zu sein? Wisst ihr nicht, dass wir alle durch die Taufe mit einbezogen worden sind in seinen Tod? Kurz nochmal Stopp, bevor ich weiterlese. Was ich sagen will mit dem Thema Taufe ist, dass es mir darauf ankommt, wo wir eine Einheit brauchen. Was sagt denn das Wort Gottes über die eigentlichen Inhalte der Taufe? Welche Anforderungen, welche Entscheidungen habe ich denn getroffen, bevor ich mich habe taufen lassen? Und dann kann jeder, und das tue ich zum Schluss jetzt noch ein bisschen aufzählen, dann kann jeder entscheiden, ob seine Taufe, die er hatte oder die er noch nicht hat, ob das jetzt langsam dran ist, wie auch immer, ob das konform ist mit dem, was das Wort Gottes sagt. Darum, es geht bei Taufe, eine Taufe. Also ich führe auch ganz selten solche Diskussionen, weil das ist fruchtlos, wenn du dich mit anderen Gläubigen streitest, ob die ihre Kindertaufe annehmen können oder nicht, weil am Ende wird es nur auweh, weil eigentlich, es geht darum, das Wort Gottes sagt zu dem Thema eine Taufe, sagt die ganz klar, positioniert sich dazu, da gibt es ein paar Inhalte, ein paar Voraussetzungen, sonst ist das keine Taufe. Und darüber müssen wir in der Gemeinde eine Einheit haben. Oder wisst ihr nicht, was es heißt, auf Jesus Christus getauft zu sein? Wisst ihr nicht, dass wir alle durch die Taufe mit einbezogen worden sind in seinen Tod? Durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben und sind daher auch mit ihm begraben worden. Weil nun aber Christus durch die unvergleichlich herrliche Macht des Vaters von den Toten auferstanden ist, ist auch unser Leben neu geworden und das bedeutet, wir sollen jetzt ein neues Leben führen. Denn wenn sein Tod gewissermaßen unser Tod geworden ist und wir auf diese Weise mit ihm eins geworden sind, dann werden wir auch im Hinblick auf seine Auferstehung mit ihm eins sein. Was wir verstehen müssen, ist dies. Der Mensch, der wir waren, als wir noch ohne Christus leben, ist mit ihm gekreuzigt worden, damit unser sündiges Wesen unwirksam gemacht wird und wir nicht länger der Sünde dienen. Denn wer gestorben ist, ist vom Herrschaftsanspruch der Sünde befreit. Und da wir mit Christus gestorben sind, vertrauen wir darauf, dass wir auch mit ihm leben werden. Also hier ist in der Klarheit und in einer Tiefe beschrieben, dass die Taufe was damit zu tun hat, dass wir unserem alten Lebensstil gestorben sind, dass wir ein komplett neues Leben führen, dass wir, was ich zum Thema Hoffnung gesagt hatte, dass das ein Gleichmachen ist mit dem ewigen Leben, was Jesus jetzt schon hat. All diese Dinge, die musst du im Rahmen deiner Taufe mal konkret entschieden haben. Du musst mal konkret gesagt haben, ja, ich lebe mein altes Leben nicht mehr. Ich bin dem Tod Jesus mitgestorben und bin dort absolut mir bewusst, was das bedeutet. So lebt nun nicht mehr ich, sondern Jesus Christus in mir. Darüber brauchen wir eine und dieselbe Meinung, dann haben wir auch die Einheit. Das ist ganz wichtig und das hat, also so eine Entscheidung zu treffen, ob du wirklich dein altes Leben hinlegst und das für gestorben hältst. Also es ist eine Entscheidung, die musst du bei Wochenverstand als erwachsener Mensch groß irgendwie, das musst du irgendwo mal durchsteigen. Willst du das entscheiden, damit du ein neues Leben führen kannst? Andere Bibelstellen zu dem Thema heißt, wie uns das Petrus gesagt hat, was sollen wir tun, damit wir gerettet werden? Und da gibt die Antwort, tut Buße, das heißt, kehrt um von einem verkehrten Weg. Wenn wir sagen, es gibt eine Taufe, hat das was damit zu tun, ich weiß, von was ich umgekehrt bin. Ich weiß, was ich früher gemacht habe und was ich jetzt nicht mehr mache. Eine andere Sache, die auch wichtig ist, in der Taufe steht, zu dem Thema Taufe gibt es eine Bibelstelle, tauft sie in meinen Namen und lehrt sie alles halten, was ich euch geboten habe, weist Jesus die Jünger an. Das heißt also, lehrt sie alles halten, das heißt, wir taufen niemand und lassen den dann irgendwie wieder seines Weges ziehen, wenn wir nicht genau wissen, wo wirst du in den Ordnungen Gottes weiter gelehrt. Wo geht das weiter, dass du gelehrt wirst, dass du in das vollkommene Leben von Gott hineinkommst? Das heißt also, wenn wir von einer Taufe, wenn die Bibel von einer Taufe spricht, spricht sie von einer Jüngerschaft, von einer Nachfolge. Buße, alte Wege wegzulassen, neue Wege zu gehen und ein Jünger zu werden. Und am Ende spricht die Taufe davon, dass wir ein gutes Gewissen haben. Hast du durch deine Taufe ein gutes Gewissen? Das muss sich jeder selber fragen, wo er da steht. Wenn du nämlich kein gutes Gewissen hast, nagt das wieder an deiner Hoffnung. Wie ergründest du das, dass deine Hoffnung nicht verloren geht? Indem du durch die Gedanken Gottes und durch seinen Geist dir sagen lässt, so ist es, ich hab dich lieb, hab Hoffnung, es geht weiter. Wann redet Gott mit dir? Natürlich nur dann, wenn er der Nummer eins ist. Wenn du mit dem übereinstimmst, eingebaut in seinen Leib. Also merkt ihr, das hat alles was miteinander zu tun, was unverhandelbar ist. Und das ist das, warum Paulus sagt, mit Einheit meine ich das. Bei dem Thema Taufe ist es so, dass wir, das ist so ein Standardsatz, und wer bei uns im E-Kurs war, wenn ich gelehrt habe über das Thema Taufe, das mache ich ja nicht immer, machen ja auch die anderen Brüder, dann habe ich immer gesagt, dass die Taufe ist der sichtbare Abschluss meiner inneren Veränderung. Wenn du innerlich etwas entschieden hast, wenn du innerlich verändert bist und sagst, das bringe ich jetzt zum Abschluss, indem ich mich eintauchen lasse, so wie das Wort Gottes das sagt, dann reden wir von der Taufe, die das Wort Gottes sagt. Das äußere Zeichen als Abschluss meiner inneren Veränderung, als eine Demonstration, ich bin dem Herrn gehorsam. Und diese ganzen Dinge sind mindestens die Grundbasis von dem, was wir brauchen, um in Einheit zu sein. Das ist das, wie ich am Anfang gesagt habe, stell dir vor, du kochst Kartoffelsuppe und sagst aber, Kartoffeln nehme ich heute nicht. Stell dir vor, du willst in der Gemeinde Einheit haben und hast nicht ein und dieselbe Meinung über dem Gefüge, wie der Leib Christi zusammenhängt. Du hast nicht eine Meinung, ob wir den Heiligen Geist brauchen oder nicht. Du hast nicht ein und dieselbe Hoffnung, die hineinreicht bis in die Ewigkeit. Du hast nicht den gleichen Standard untereinander, sagt Jesus die Nummer eins, egal was ist, er wird für mich sorgen. Du hast keine Übereinstimmung, kein Glauben, keine Zustimmung dazu, weil du dir deinen eigenen Glauben und deine eigenen Nischen aufgebaut hast, wo du denkst, dass du die Ordnung Gottes hier einhältst, aber dort wieder nicht. Und du hast nicht eine innere Veränderung durchlebt und sie mit einer Taufe bezeugt. Wenn wir das alles nicht haben, dann haben wir eben auch keine Einheit. Wenn wir keine Kartoffeln im Topf haben, haben wir auch keine Kartoffelsuppe. Und so sehe ich das, so glaube ich, ist es Gottes Wort. Und so sind das die Werte als Start unserer, sage ich mal, Lehrserie. Mal sehen, ob wir es durchhalten, wie weit wir kommen. Aber ich denke schon, dass wir sagen, das ist unverhandelbar. Das ist unsere Einheit. Und nächsten Sonntag werde ich noch was dazu sagen, was dann im Speziellen unsere Berufungswerte sind, unsere Visionen, über die wir Einheit haben müssen und wollen unter uns. Ja. Amen.